Also da bin ich überstürzt ins Kino gegangen, um den Film anzuschauen, weil ich wollte gern heute über den Film was sagen und ich habe mir gedacht, ich muss da so schnell wie möglich hin, falls der nicht so lang läuft. Bin ich hin und habe mir den Film angeschaut. Und vor 7 Jahren ist das Buch rausgekommen, Die Hütte, und es war ein Bestseller. Es hat sich jahrelang in den Bestsellerlisten gehalten. Und auch bei uns in Österreich ist es stapelweise in den Buchhandlungen herumgelegen zum Kauf. Das Buch, das ist ganz witzig, das ist interessanterweise im gleichen Verlag rausgekommen wie dieses Buch Der Gotteswahn von Richard Dawkins, dieser bekannte Christengegner und Feind des Christentums, hat er ja dieses Buch geschrieben, Der Gotteswahn, wo alle Religion eine gefährliche Gehirnkrankheit ist. Und im selben Verlag ist Die Hütte erschienen und hat dem Verlag viel mehr Geld eingebracht. Da habe ich ein Zitat von Michael Görgen, der Verlagsleiter. Der hat das Phänomen auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ohne Gott läuft gut. Dawkins, Gotteswahn, läuft gut. Aber mit Gott läuft besser. Hat er so gesagt, dass er für einen Verlag war es ein besseres Geschäft. Und ich glaube, dieser Erfolg, das sagt etwas über uns Menschen, über uns auch da in Österreich. Ich glaube, das zeigt uns, dass wir uns wirklich nach einer persönlichen Begegnung mit dem Transzendenten sehnen. Wir leben ja in so einer Welt, die nenne ich eine Welt des Hedonismus mit Kurzzeitgedächtnis. Also es wird uns eingeredet, dass wir jetzt schnell Freude erleben sollen, aber wir müssen es dann auch schnell wieder vergessen, damit wir dann den nächsten Flug buchen und das nächste schöne Erlebnis kaufen. Und deswegen Hedonismus mit Kurzzeitgedächtnis. Aber das reicht uns nicht als Menschen. Wir sehnen uns nach was Langfristigem, nach am tieferen Sinn des Lebens. Wir leben da, wird uns eingeredet, in so einem materialistischen Universum. Materie ist alles, was es gibt. Und jetzt, so wird uns gesagt, wir sind halt Atome und Moleküle, aber wir fühlen uns da ziemlich verloren, auch wenn das wahr ist, fühlen wir uns verloren, oder wenn das wahr wäre. Es gibt so einen Nobelpreisträger für Physik, der heißt Jacques Monod, und der sagt, wir leben in dieser Welt, die für unsere Musik taub ist und gleichgültig gegen unsere Hoffnungen leiden oder verbrechen. Das Universum ist es egal, was wir fühlen, hoffen oder leiden. Und wir erleben das, dass das kein Leben ist, das Menschen wirklich erfüllt. Oder viele von uns leben so wie die Hauptfigur in dem Buch Die Hütte mit ihrer großen Traurigkeit. Und dann suchen wir nach einem Heilmittel. Da sind wir einfach nicht zufrieden mit diesem materialistischen Universum und wir sehnen uns nach wahrer Liebe, nach Freude, nach Vergebung, nach Gemeinschaft. Und ich glaube, deswegen war das Buch Die Hütte schon so erfolgreich, weil wir Menschen so sind. Es reicht uns einfach nicht, was uns da eingeredet wird. Die haben mir eben gedacht, ich möchte wissen, wie das Buch zum Film adaptiert worden ist, wie sie daraus einen Film gemacht haben, und ich möchte danach mit euch drüber reden. Ich möchte kurz den Film erzählen, aber ich muss mir noch überlegen, wie viel ich verraten darf. Dann möchte ich drüber was sagen, was ich davon halte und auch eben, was mir wichtig ist, wenn es diesen Gott der Bibel wirklich gibt, dann ist ein Wochenende mit ihm nicht genug. Und dann würde es mich auch interessieren, was ihr gehört habt, was ihr denkt. Aber zuerst wollte ich euch mal fragen, könnt ihr kurz sagen, wenn ihr das Buch gelesen habt? Also ein paar haben das Buch gelesen. Und könnt ihr kurz aufzeigen, wenn ihr den Film gesehen habt? Wow, ungefähr gleich viele. Und jetzt von denen, die weder Buch noch Film kennen, ist es okay, wenn ich jetzt den Film erzähle, was da passiert? Ist okay. Also gibt es Einwände? Es dürften keine großen Überraschungen sein. Die Geschichte ungefähr kennt man vielleicht sogar schon. Okay, also Spoiler. Die Ute hat alles verraten. Alles schon, die ganze Spannung ist weg. Okay. Ja, man, auf Deutsch ist es ja sowieso ein Quatsch, weil am Anfang weißt du nicht, was da passieren wird. Und dann plötzlich ist diese vielleicht traumhafte Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Aber auf Deutsch heißt ja der Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Also die verraten den Haupttwist im Untertitel schon. Also viel mehr kann man nicht verraten, also deswegen kann ich euch jetzt das ruhig erzählen. Okay. In dem Buch und in dem Film, da werden viele Motive und Themen miteinander verbunden. Man hat den Nervenkitzel von einem Krimi, aber auch reizvolle Fantasy, nennen wir es mal so. Und es gibt tiefe Personen, glaube ich, die sich mit existenziellen Verlusten auseinandersetzen. Erzählt wird da eben die Geschichte von Mac, der, das sehen wir in seiner Vorgeschichte, gleich am Anfang vom Film, der ist als Kind von seinem Vater misshandelt worden. Und er hat eine schwarze Nachbarin, die freundlich zu ihm ist und die ihm Apfelkuchen gibt und die ihm auch erklärt, dass das, was sein Vater da macht, keine Liebe ist. Und wir sehen auch, im Film ist es ganz deutlich, im Buch ist es, da muss man ein bisschen überlegen, wir sehen, dass er als Kind seinen Vater ermordet. Er vergiftet ihn. Und das ist im Buch eigentlich ziemlich nebenbei, aber im Film ist es ganz, ganz klar. Im Film entschuldigen sie den Vatermord so auf die Art, ja, was, dass halt Kinder dumme Sachen machen. Ja, das weiß man von ganz von Anfang an von dem Film, was aus welcher Geschichte er da schon rauskommt. Und später sehen wir ihn dann als Familienvater, aber man sieht, irgendwas stimmt nicht. Er lebt unter einer großen Traurigkeit. Und du siehst auch, wie die Familie immer mehr auseinanderdriftet. Und dann findet er einen Brief in seinem Briefkasten, ohne dass irgendwer dort gewesen sein hätte können. Da ist gerade ganz viel Schnee gefallen, es gibt keine Spuren und der Brief ist trotzdem drin. Und da steht eben Mackenzie ist sein Vorname. Es ist schon eine Weile her, ich habe dich vermisst. Ich werde in der Hütte sein am nächsten Wochenende, wenn du mich treffen willst. Und unterschrieben ist es mit dem Wort Papa. Und so nennt seine Frau Nan immer Gott. Das ist das Wort, mit dem seine Frau Gott bezeichnet. Ja, dann rutscht er aus und kracht auf den Hinterkopf. Das ist schon mal der erste Unfall, der da passiert in dem Film. Wo man nicht genau weiß, vielleicht hat er ab da eine Gehirnerschütterung. Oder vielleicht ist er schon ein bisschen entrückt. Weiß man nicht genau. Und dann sieht man bei diesem Kopfaufschlag sieht man dann in einer Rückblende, was mit seiner Familie passiert ist, dass diese große Traurigkeit da ist. Es hat nämlich noch eine Tochter gegeben. Eine Tochter namens Missy. Und die ist bei einem Campingausflug verschwunden. Er war gerade dabei, seine anderen Kinder vorm Ertrinken zu retten. Also die sind da mit dem Boot auf dem See gefahren beim Campingausflug und er hat ihnen zugerufen, kommt jetzt, wir fahren. Und sie haben das missachtet und haben da Lazi gemacht und die Tochter ist aufgestanden und hat gesagt, schau mal, was ich kann. Und dann ist das Boot deswegen umgefallen und deswegen ist er dann sofort reingesprungen. Hat sie rausgeholt, der ältere Sohn war am Ertrinken und in dem Augenblick ist seine jüngste Tochter verschwunden und sie ist von einem Serienmörder entführt worden und ermordet worden. Und das ist wirklich der Teil von dem Film, der total spannend gemacht war, echt beklemmend, echt, da kommt echt diese furchtbare Angst vor dem Mac rüber. Das hat mir wirklich mitgenommen. Also man sieht den Mord nicht, aber die Polizei findet eben in einer abgelegenen Hütte das blutige Kleid der Tochter. Mehr wird nicht gefunden. Und das ist ganz schrecklich, diese Reaktion auch vor dem Mac und vor der Familie und so. Und genau das ist eben, das ist die Hütte, von der der Brief spricht. Das ist die Hütte. Und in dieser Hütte soll Mac angeblich jetzt Gott treffen. Und er fährt dahin allein, aber mit einer Pistole. Weil er denkt, dass das alles nur ein zynischer Scherz ist vom Mörder. Er weiß nicht, was da wirklich auf ihn wartet. Und er sagt, ja, ich muss was unternehmen, das ist alles, was ich habe. Und in der Hütte ist nichts. Schnee treibt da durch die kaputten Fenster und durch die Tür rein und am Boden sieht man noch die alten Blutflecken. Und in der Situation will sich der Mac erschießen. Er will Selbstmord begehen. Aber genau in dem Moment kommt ein Reh vorbei. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, was da genau passiert. Auf jeden Fall erschießt er sich dann doch nicht. Sondern er geht zurück zum Parkplatz und auf dem Weg zu seinem Auto begegnet ihm jetzt ein Mann. Und da denkst du dann, jetzt ist das ist jetzt der Mann. Aber der Mann, der sagt ihm, dass er eingeheizt hat und geht da eben los und dann merkt er, jetzt verändert sich alles, es ist nicht mehr Winter, also in der vorigen Szene in die Richtung ist alles Winter und in die Richtung ist alles schon Frühling und Sommer. Und da geht der Mann einfach so mit dem Holz und sagt, es ist schön warm jetzt in der Hütte, er hat eingeheizt, der Mac kann kommen, wenn er will. Und jetzt geht er da nach und die Hütte ist auf einmal wunderschön. Sommer, geradezu verklärt. Also ich habe da an die Verklärung denken müssen. Und da in dieser Hütte begegnet Gott jetzt einer afroamerikanischen Frau, die namens Papa, einer asiatischen Frau, die sagt, sie heißt Sarayu, das ist Sanskrit und heißt Wind. Und dann gibt es noch so ähnlich schauen auch die syrischen Flüchtlinge aus, die bei uns sind, so ein junger Handwerker aus dem Nahen Osten namens Jesus. Also Mac begegnet da in der verklärten Hütte der christlichen Dreieinigkeit oder halt einer Darstellung der christlichen Dreieinigkeit. Und das leitet dann den zweiten Teil von diesem Film ein, in dem geht es um die Heilung und um die Heilung für Max seelische Wunden und es geht um seinen Glauben und auch um sein persönliches Leid. Und da passieren so verschiedene Gespräche und da habe ich jetzt noch einen Videoclip. Der Fritz schaltet dann wieder ein, wo wir sehen, so eines von diesen Gesprächen, die da stattfinden. Das ist auch alles auf YouTube nicht gestohlen. Es ist wirklich, es ist glaube ich offiziell, dass man das schon haben darf.
Du bist der allmächtige Gott, nicht wahr? Du weißt alles. Du bist überall, zu jeder Zeit. Und du hast grenzenlose Macht. Und trotzdem hast du meine kleine Tochter sterben lassen. Als sie dich am meisten brauchte, hast du sie allein gelassen.
Ich habe sie nie allein gelassen.
Wenn du der bist, der du behauptest zu sein, wo warst du dann, als ich dich brauchte?
Mein Sohn, wenn du nichts als deinen Schmerz siehst, hast du mich aus deinen Augen verloren.
Ja, danke. Also, das sind ganz tiefe Fragen, die da angerissen werden, ganz tolle Fragen, die ein Mensch Gott stellen kann. Und da finden eben mehrere solche Gespräche statt oder direkt philosophische Diskussionen. Es gibt viele Begegnungen und Gespräche, die helfen Mac dabei, Gott wieder zu vertrauen. Er hat auch ein Gespräch mit einer Frau, die sagt, sie ist die Weisheit, also er spricht mit der Weisheit. Und da muss er lernen, dass die Weltgeschichte einfach zu komplex ist für ihn. Er könnte da nie richtig richten. Und dann erlebt er verschiedene Sachen, zum Beispiel geht er mit Jesus übers Wasser. Er begegnet seinem verstorbenen Vater und sie umarmen sich. Er sieht sogar, dass es seiner kleinen Tochter jetzt gut geht. Und einmal hilft er Saraiu, also die den Heiligen Geist spielt, dabei, einen Garten umzugraben. Und diesen Garten, so schaut er dann von oben aus, das ist seine Seele. Also Gott arbeitet in der Seele von und hilft Mac, ihm wieder zu vertrauen. Und im letzten Teil von der Geschichte wird Gott dann von Graham Greene gespielt. Da denkt man natürlich sofort an einen alten Indianerhäuptling. Und in dem Abschnitt geht es darum, dem Mörder zu verzeihen und Missy zu begraben, also die Tochter. Und da geht es eben um die Frage, ob Mac dem Mörder seiner Tochter vergeben kann. Und da an der Stelle, so sagt es eben Gott im Film, da gibt es eben Herausforderungen, für die man einen Vater braucht. Das habe ich auch sehr bewegend gefunden. Und Mac fragt dann, ob er jetzt dem Mörder einfach so, ob Gott jetzt den Mörder einfach so davonkommen lassen will. Und die Antwort ist dann, niemand kommt jemals einfach davon. So was passiert nicht, einfach davon kommen. Und da ist eben der Marienkäfer da das Symbol für den Mörder. Dieser Massenmörder hat immer an den Mordplätzen so eine Stecknadel mit einem Marienkäfer hinterlassen. Und im Film hat er den so in der Hand. Und dem Mac gelingt es tatsächlich, dann eben die Hand zu öffnen und den Marienkäfer loszulassen. Also vergeben ist, diesen Griff loszulassen, sonst frisst es dich auf, sonst lähmt es dich, hört man da im Film. Und dann fährt Mac wieder heim und auf dem Heimweg kommt er fast bei einem Autounfall ums Leben. Und später erkennt er dann, dass er gar nie in der Hütte gewesen ist. Also im Film ist es so, im Buch ist es noch ein bisschen anders. Alles war anscheinend nur ein Traum. Aber dieses Wochenende hat sein Leben total verwandelt. Er sagt dann ganz wichtige Sachen zu seinen Kindern, zu seiner Frau, die auch denen total weiterhelfen, weil natürlich seine Tochter denkt, dass sie schuld ist, dass ihre jüngere Schwester umgebracht worden ist, weil sie hat ja den Bootsunfall verursacht. Und da hilft ihr mal ihr Vater da, das zu verstehen, dass sie nicht dran schuld war. Also er bleibt verwandelt. Jetzt ist er ein Mensch nach diesem Erlebnis, der schnell verzeiht. Und man hört, dass er in vielem wieder so geworden ist wie ein Kind, der manchmal seine Schuhe noch auszieht, um so ein bisschen zu schauen, ob er auf dem Wasser gehen kann. Und wir sehen auch, dass seine Familie langsam wieder zu so einer Gemeinschaft von Menschen wird, die sich lieben. Wir sehen ihn am Anfang auch wieder in der Kirche. Am Ende sieht man auch wieder in der Kirche. Am Anfang sieht man da auch, aber da ist er ganz distanziert und ganz unbeteiligt. Und da am Anfang hört man, dass die Beziehung seiner Frau zu Gott tief ist und seine eigene aber eher weit. Also das bedeutet letztlich, dass er zu weit weg von Gott war. Aber am Ende sieht man, dass er wieder enthusiastisch dabei ist. Das finde ich auch sehr schön. Sie singen, Our God is an awesome God. Das hört man sich so ein bisschen durch die Filmmusik, durch dieses bekannte Lied singen. Und dann kommt noch was dazu, im Film ist es eben nicht so, dass einfach so die Geschichte abläuft, sondern es ist ein Freund von Mac, der das alles erzählt und der uns dann sagt, ja, das ist alles schwer zu glauben, es ist, wer wäre da nicht skeptisch, Und dann sagt er uns, ob wir das jetzt glauben oder nicht, das ist halt jetzt unsere Entscheidung. Soweit mal zum Film. Vielleicht jetzt die, die den schon gesehen haben, die werden noch vielleicht viele andere Sachen sich gemerkt haben. Ich bin da im Kino drin gesessen und habe versucht mitzuschreiben. Und manchmal habe ich mich nicht traut, weil ich immer dachte, was denken die neben mir? Aber nein, ich habe alles aufgeschrieben, was ich aufschreiben wollte. Aber es ist schon so, dass wenn ich jetzt nochmal in den Film reingehen würde, da würde ich jetzt auf bestimmte Sachen noch mehr achten. Also vielleicht sind euch dort Sachen aufgefallen, die euch noch ergänzen wollt dann. Und jetzt wollte ich noch so generell über den Film sagen, also die Schauspieler habe ich wirklich super gefunden. Der Sam Worthington, der den Mac Phillips spielt, der spielt den wirklich grandios, finde ich. Zuerst also so ganz zurückgenommen, man spürt diese tiefe Traurigkeit, die er hat, ohne dass er dauernd ganz traurig ausschaut. Also er spielt das so super. Aber Skepsis, das Leid, die Trauer, das alles rauskommt und also diese Verwandlung, die er da durchmacht. Und auch die anderen Darstellerinnen und Darsteller habe ich auch toll gefunden. Olivia Spencer spielt eben die weibliche Version von Gott. Graham Greene, diesen Indianer-Häuptling. Jesus wird von Aviv Alush gespielt, das ist ein messianischer Jude. Und Sarayu, also der Heilige Geist von einer Japanerin, Sumire. Und auch die Schauspielerin von Nan, also Max Frau, die Radha Mitchell, habe ich toll gefunden. Also von dem her habe ich es toll gefunden. Jetzt ist es so, dass der Film jetzt von den Profikritikern nicht gerade gelobt wird. Ups, jetzt habe ich da drauf gedrückt. Da wird zum Beispiel von Bonbon, bunten Bildern in einem Erweckungsdrama geredet. Und so in Summe kriegt der Film keine guten Kritiken von den Kritikern, aber vom Publikum kriegt er gute Bewertungen, interessanterweise. Und ich habe den Film auch gut gefunden. Ich habe ihn besser gefunden als das Buch. Und ich denke eben, dass da so sehr viel von der traditionellen Geschichte rüberkommt, dass es einen liebenden Gott gibt, der alle Menschen in eine Gemeinschaft zu sich einlädt. Und da, dass man da Antworten findet auf das Rätsel des Lebens und auf den Sinn und auf die Leiden des Lebens. Und nach diesen Antworten sehnen sich alle Menschen und der Film berührt viele Menschen, sehr tief, glaube ich. Vor 2 Wochen, wo ich da so ins Kino gerast bin, um 18.45 Uhr hat er da gespielt, habe ich gedacht, das wird nicht mehr lang laufen, aber das läuft jetzt immer noch in Wels. Also kleine Werbung, geht's hin und schaut es auch selber mal an. Und damals im Kino habe ich mir gedacht, ich bin sicher allein, aber ich war da in Reihe 3, hat es noch was in der Mitte gegeben. Also da waren noch genügend andere. Und hinter mir war eine Zuschauerin, die hat die ganze Zeit geweint. Also die war die ganze Zeit total, total bewegt. Also der Film ist wirklich berührend. Und ich finde ihn auch in vielen von seinen Aussagen echt großartig. Klar gibt es da von verschiedenen Seiten ganz unterschiedliche Kritik. Und über das können wir dann natürlich auch noch gern reden hinterher. Also es gibt religiöse Kommentatoren, die haben den Film und das Buch kritisiert, dass er nicht biblisch genug ist. Die Profikritiker sagen jetzt wieder, der predigt zu viel. Andere Kritiker sehen jetzt in diesem Film den Kern der christlichen Botschaft so eindrücklich veranschaulicht wie sonst nirgends. Und wieder andere gibt es, sie sehen Hilfreiches und weniger Hilfreiches. Und über das können wir gerne auch noch alles reden. Aber jetzt möchte ich mal auf 3 Themen eingehen, die mir da wichtig gewesen sind. Und zwar ist es die Bibel, die Dreifaltigkeit und die Liebe Gottes. Diese 3 Themen möchte ich eingehen. Kommen alle vor in dem Film, also ist keine Mogelpackung, das kommt vor. Jetzt warum die Bibel? Im Film selber kommt die Bibel eben vor. Mac findet in der Hütte, in seiner Schublade, eine Gideon-Bibel. Gideons ist so ein christliches Werk, die überall Bibeln auflegen und verfügbar machen. Und dort ist es auch. Gott verwendet also auch die Gideon-Bibel. Und er liest darin. Und im Film selber gibt es auch immer wieder Zitate aus der Bibel. Und der ganze Film nimmt natürlich auf die Bibel Bezug. Und die Frage bei der Bibel, warum ich jetzt dieses Thema gewählt habe, ist, als erstes von den drei ist, woher wissen wir etwas über Gott? Woher weiß man überhaupt was über Gott? Sicher haben wir alle so unsere eigenen Gedanken über Gott. Aber der Film hat an der Stelle total recht. Die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle über Gott, die sind nicht genug, die reichen nicht. Mac hat in diesem Film am Anfang ein sehr anderes Bild von Gott als am Ende. Warum? Weil Gott selbst, wenn man das jetzt eben so verstehen will, sich ihm offenbart. Am Anfang denkt er noch, dass er weiß, wie Gott ist. Er hat ja eben seine schrecklichen Erfahrungen als Kind gemacht und er hat auch sein großes Leid erlebt. Und er hat auch seine Frau, Nan, die Gott sehr lieb hat. Und alles zusammen ist eben ein ganz anderes Bild von Gott, als er dann später hat. Das heißt also, die eigenen Gedanken und Gefühle, die sind möglicherweise nicht genug, die reichen einfach nicht. Und das ist ja bei jeder Art von Person so, wenn du fragst, wie ist Gott, dann ist das auch so ähnlich, wie wenn du fragen würdest, wie ist der Wolfgang, der da sitzt. Das nehmen wir dir als Beispiel. Deswegen soll man nicht als ganz vorne sitzen, weil dann ist man immer das Beispiel. Und das ist bei jeder Art von Person so, da kann man nicht kennenlernen, also die Person entscheidet sich dazu, jetzt zeige ich dir was über mich, jetzt mache ich mich auch für dich, ich offenbare mich dir, damit du mich kennenlernen kannst. Und das ist eben bei Gott genauso. Wenn es Gott gibt, dann können wir uns schon mal darauf einstellen, dass er nicht genauso ist wie wir und auch nicht genauso, wie wir ihn uns vorstellen. Wenn es den Gott gibt, dann sind wir einfach darauf angewiesen, dass er selber was von sich sagt, dass er selber was offenbart. Und das hat er getan. Deswegen haben wir die Bibel. Da hat er über sich gesagt, wie er ist, wer er ist, was er tut und was er tun will. Wie er zu Menschen steht, wie er zur Welt steht. Und ich habe das eben echt gut gefunden in dem Film, dass der Mac da in der Situation die Bibel nimmt und darin liest. Und wenn ihr das auch macht, dann könnt ihr echt was erleben. Weil der Gott, der in der Bibel sich zeigt, der ist natürlich viel komplexer und vielfältiger und größer als der Gott im Film. Und das ist ja auch klar, dass so ein Buch nicht adäquat in einem Kinofilm unter 2 Stunden dargestellt werden kann. Ist ja klar, dass in der Bibel noch viel mehr drinnen ist, dass der Gott der Bibel viel komplexer ist als der Gott im Film. Das eine ist eben nur ein kurzer Kinofilm, aber das andere ist ein Buch, das unerschöpflich ist. Also deswegen dieses erste Thema, die Bibel, woher wissen wir überhaupt etwas über Gott? Weil er sich selbst gezeigt hat. Er spricht in der Bibel. Also viele Menschen, jemand hat geschrieben, wenn du Gottes Stimme hören möchtest mit deinen Ohren, ja, dann lies dir die Bibel laut vor. Dann hörst du das. Es ist wirklich so, dass Gott versprochen hat, durch die Bibel zu uns zu sprechen. Also, deswegen kann man wirklich was über Gott sagen, kann man wissen, wie er ist, jenseits unserer eigenen Gefühle, die von vielen verschiedenen Dingen beeinflusst sein können, die gar nichts jetzt mit Gott zu tun haben. Er hat sich uns gezeigt und er ist auch ein echter Mensch geworden. Er ist Gott, der Sohn, ist auf die Welt gekommen und ist ein echter Mensch geworden. Das ist Jesus und über Jesus steht auch alles in der Bibel drin. Also deswegen kann ich nur empfehlen, die Bibel mal aufzuschlagen im zweiten Teil, Neuen Testament, Evangelium. Steht die gute Nachricht über Jesus. Das kann man einfach mal durchlesen. Das war mal das Erste, auf das ich da eingehen wollte. Woher wissen wir etwas über Gott? Gott hat sich uns wirklich zuverlässig in der Bibel gezeigt, offenbart. Dann der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Dreieinigkeit. Da habe ich dieses tolle Bild. Sie ist auch geklaut von wem anderen. Also die Dreifaltigkeit oder die Dreieinigkeit. Und das finde ich echt so super an dem Film, dass der Film versucht, dieses tiefe Geheimnis auszudrücken. Da kann man jetzt sagen, das ist aber nicht richtig ausgedrückt, da stimmt irgendwas nicht, das ist ja klar, da könnte man auch noch drüber diskutieren. Aber trotzdem, das finde ich toll, dass der Film das versucht. Weil die Dreieinigkeit ist genau der tiefste Urgrund, das tiefste Fundament von allem, was Christen über Gott und die Welt glauben. Das ist das Einzigartige am christlichen Glauben. Das gibt es sonst nirgends, dass wir sagen, Gott ist dreieinig. Gott allein ist Gott, aber Gott war nie allein. Gott ist ein Wesen, das von Ewigkeit her in drei Personen existiert. Und diese Personen, die heißen in der Bibel Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das sieht man eben zum Beispiel an dieser Stelle im Lukas-Evangelium, wo Jesus sich taufen lässt. Da steht im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 21 und 22, zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Hier sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass Gott sich selbst in der Bibel offenbart. Ich meine, wir wären auf so eine Idee niemals draufgekommen, auf einen dreieinigen Gott. Gott hat das über sich selbst gezeigt. Und diese heilige Dreieinigkeit, die können wir mit nichts auf der Welt vergleichen. Weil alle Vergleiche hinken. Gott ist immer viel größer und er ist radikal anders als alles in der Welt. Weil er muss ganz anders sein, weil er hat ja die Welt geschaffen. Deswegen ist er größer und anders. Und deswegen hinken natürlich auch die Veranschaulichungen in dem Film und in dem Buch. Aber der versucht es wenigstens. Ich kenne gar keinen anderen Film, der das versucht, die Dreieinigkeit irgendwie zu erklären, darzustellen oder davon auszugehen. Ich weiß nicht, ob ihr. Kennt ihr irgendwelche Filme? Fällt euch schon irgendwas ein? Und das ist eben so nett für mich im Film, dass Gott nach dem Essen tanzt. Für das gibt es sogar ein altes griechisches Theologenfachwort von den Kirchenvätern, die Perichorese. Die Perichorese für diesen Tanz. Gesundheit. C.S. Lewis war Literaturprofessor in England und er hat dazu gesagt, der Gott des Christentums ist nichts Statisches, nicht einmal eine Person, sondern nicht einmal eine Person. Das muss man, glaube ich, so betonen, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft, ein Leben, fast so etwas wie ein Theaterstück oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Und das geht eben direkt zurück auf diese Vorstellung der Kirchenväter von der Perichorese. Diese drei Personen Gottes, die überschütten sich von jeher gegenseitig mit Liebe. Und die finden ihre Freude im Anderen, ihr Zentrum im Anderen. Die sind nicht auf sich selbst zentriert, sondern auf die Anderen. Und diese drei Personen, die überschütten sich mit Herrlichkeit und Ehre. Und könnt ihr euch das vorstellen, diese ewige Selbstlosigkeit und dieses unendliche Gespräch, dieser immerwährende Tanz. Könnt ihr euch das vorstellen? Und deswegen steht in der Bibel eben dieser Satz, Gott ist Liebe. Weil Gott eine Dreieinigkeit ist. Gott ist Liebe, unendliche Liebe. Gott hat also die Liebe nicht erfinden müssen. Er ist Liebe. Er hat auch nicht die Menschen geschaffen, weil er irgendwie einsam war und halt jetzt, weiß nicht, was ein Haustier oder was braucht, das er streicheln kann oder was, weil er einsam ist. Er war nie einsam, er war nie allein, er war nie irgendwie ungeliebt. Gott ist Liebe. Er hat die Menschen geschaffen, ja, um sie zu lieben und damit die Menschen ihn lieben. Das stimmt, aber er hat es nicht getan, weil er einsam war. Er war absolut nicht allein. Er ist Liebe. Und das wäre so radikal anders wie alle Gottesvorstellungen, alle anderen. Also, wenn Gott nur einer wäre, der dann irgendwann später mal die Welt schafft, ja, dann hat er vorher nie was gehabt, was er lieben konnte. Also kann er nicht Liebe sein. Aber der Gott des Christentums, der ist Liebe. Das ist echt genial. Und er will auch tatsächlich jeden Mensch in diesen Tanz hineinholen, in seine Liebe hineinziehen. Gott will dich in seine unendliche Liebe hineinziehen. Und deswegen sagt Jesus einmal im Gebet zum Vater über sein Ziel, da sagt er in Johannes 17, Vers 26, ich habe ihnen gezeigt, Jesus zeigt, wer Gott ist. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. Und das ist schon irre. Das ist schon gewaltig. Dass Gottes Ziel ist, dass die Liebe, die in der heiligen Dreieinigkeit da ist, seit Anfang, dass diese Liebe jeden von uns erfüllt. Das haut mir um. Also, die Dreieinigkeit in dem Film. Bin dankbar dafür, dass das dargestellt wird. Und in der Bibel findet man natürlich noch viel, viel tiefere Aussagen über das Wesen der Dreieinigkeit. Und jetzt sind wir beim letzten Punkt, die Liebe. Die Liebe Gottes. Und das ist eben keine blinde oder kitschige Liebe, sondern es ist eine unendliche, reine, selbstlose Liebe. Und ich glaube, der Film hat das so recht, wenn da immer wieder Gott im Film sagt, dich habe ich ganz besonders lieb. Ich glaube, das stimmt. Im Film sagt Gott das zu Mac, dich habe ich ganz besonders lieb. Er sagt das über Macs Frau, die Nan habe ich ganz besonders lieb. Einmal hört er am Kopfhörer Johnny Cash und sagt, Johnny Cash, den habe ich ganz besonders lieb. Das hat mich ganz besonders berührt, keine Ahnung warum, aber. Und ich glaube, wir sehnen uns nach dieser Liebe. Und so bin ich aus dem Kino gegangen, mit diesen Worten im Ohr, dich habe ich ganz besonders lieb. Ich glaube, das ist ein positiver Effekt von dem Film bei mir gewesen. Und das stimmt nämlich. Gott hat wirklich eine unendliche Liebe für uns. Aber da gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir lieben Gott nicht und wir sind deswegen verloren. Und in dem Punkt, das ist jetzt mal ein Punkt, wo das Buch meiner Meinung nach klarer ist als der Film, aber das ist jetzt vielleicht auch einer von diesen Punkten, wo ich im Film nicht alles mitgekriegt habe. Wir Menschen, wir wollen eben selbst Gott sein und deswegen rebellieren wir gegen Gott und dann schauen wir auf uns selbst. Also nimmer auf ihn und lassen uns von ihm füllen, sondern wir schauen auf uns selbst. Im Film fällt einmal dieser Satz, Geheimnisse finden ihren Weg an die Oberfläche. Und das kommt auch bei uns raus, wie wir zu Gott stehen. Wir lieben Gott nicht, wir fallen aus seiner Liebe raus. Wir wenden uns vom Leben ab und da werden wir lieblos und wir werden schuldig. Das ist eben die Tragik der Weltgeschichte. Gott ruft seine Kinder in seine Liebe, aber die drehen sich um und laufen in die Finsternis, in die Dunkelheit. Sie fallen aus diesem Freudentanz raus. Und diese harte und egozentrische Einstellung, die nennt Jesus in der Bibel verloren. Also das ist das erste Problem. Wir lieben Gott nicht und deswegen sind wir verloren. Und das zweite Problem ist, wir behandeln Personen lieblos, die Gott lieb hat. Also wir sind lieblos gegenüber Jesus und dem Heiligen Geist und dem Vater, aber wir sind auch lieblos gegenüber anderen Menschen. Und das ist Gott nicht egal, er hat die anderen Menschen ja lieb. Und es wäre ja auch keine Liebe, wenn Gott sagen würde, na, wie ihr miteinander umgeht, ich habe euch alle lieb. Ist mir egal. Wenn jetzt ich, Wolfgang, du auch mal, dir wieder eine reinhauen würde, wieder mal, ich habe das Gott sei Dank noch nie gemacht, wenn ich dir eine reinhauen würde, dann sagt Gott nicht, ich habe euch alle lieb, sondern Gott sagt, du Christian, ich habe den Wolfgang lieb. So darfst du das nicht machen. Und ich werde hier für Gerechtigkeit sorgen müssen. Denn das hat Konsequenzen, was du den Personen antust, die ich liebe. Und das war so witzig im Kino, oder halt witzig, ironisch, eindrücklich. Bevor der Film losgegangen ist, war da eine Warnung. Hart, aber gerecht. Eine Warnung vor Filmpiraterie. Ja, hart, aber gerecht. Da gibt es hohe Strafen. Enorme Summen muss man da zahlen. Und das ist hart, aber gerecht. Wir leben in einer Welt, in unserer Welt, die Kinobetreiber, die uns den Film zeigen, die wissen, wir leben in einer Welt, in der Böses geschieht. Und wir wissen auch, dass durch das Böse echter Schaden passiert. Und dass es wichtig ist, dass man das Böse nicht einfach so weitermachen lässt und ungestraft davonkommen lässt. Und dass es wichtig ist, dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Hart, aber gerecht, sagt der Kinobetreiber mir am Anfang. Und so ist auch Gott. Gott ist kompromisslos gegen das Böse. Und er zieht alle Menschen für das Böse, das sie tun, zur Rechenschaft. Aber das kommt eben auch aus seiner Liebe raus. Das ist kein Widerspruch zu seiner Liebe. Es wäre einfach extrem lieblos, wenn er die Augen zumachen würde gegenüber dem Bösen, das da passiert. Also das sind unsere zwei Probleme da in Bezug auf die Liebe Gottes, Beziehung zu Gott. Und wenn wir jetzt so, ohne Gott zu lieben, schuldbeladen, in Gottes Liebe hineinfallen würden, dann würde man das nicht überstehen, so leblos und schuldig wie wir sind und so gerecht wie Gott ist. Da muss Gott zuerst etwas machen in den Menschen, in uns. Und er muss uns zuerst verändern und uns auch vergeben. Also es braucht eine Lösung für diese zwei Probleme. Was ist jetzt die Lösung dafür, für diese Trennung von Gott und für die gerechte Strafe, die aus dieser Trennung folgt? In der Bibel steht ein Satz, im 2. Petrus 3, Vers 9 steht es, da steht, der Herr will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt also, Gott will nicht, dass irgendjemand dauerhaft verloren geht, sondern dass alle zu ihm zurückkommen. Und das macht er auch möglich. Er macht einen Weg. Was ist die Lösung? Der Weg, den er macht, ist, Gott selbst kommt in diese Welt und er nimmt unsere Lieblosigkeit auf sich. Er stirbt am Kreuz. Und dann holt er eben Menschen in seine Liebe hinein, in seine Liebe zurück. Das passiert da am Kreuz, dass Gott selber diese Strafe, die Schuld auf sich genommen hat und sie dadurch überwunden hat. Und deswegen ist jetzt wieder das möglich, dass Gott uns vergibt. Und deswegen ist es möglich, dass wir wieder nahe zu Gott kommen. Und das macht Jesus. Und das wird im Film auch thematisiert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist aus diesem Grund. Und da ist natürlich, wenn wir jetzt wieder in die Nähe von Gott kommen, ist natürlich ein Wochenende mit diesem Gott nicht genug. Und das hat irgendwie ja das Kino verstanden. Deswegen steht ja da die Hütte eine Woche. Seht ihr das? Da steht sicher nicht ein Wochenende mit Gott, sondern da steht auf meiner Kinokarte ist gestanden eine Woche mit Gott. Also die haben wenig, das geht schon mal in die richtige Richtung, vom Wochenende zur Woche. Gott hat uns eben nicht für ein Wochenende mit sich geschaffen, sondern für immer. Er will in unserem ganzen Leben dabei sein. Immer. Also der Vater und der Sohn wollen durch den Heiligen Geist bei dir einziehen, sagt Johannes im Das steht im Johannesevangelium, da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, sagt er da, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt also, das ist die gewaltige Perspektive, die die Bibel uns vor Augen stellt, dass der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist eine Dauerwohnung in meinem Leben beziehen. Das ist schon gewaltig. Gott hat dich ganz besonders lieb. Deswegen öffne dich für seine Liebe und lass ihn bei dir einziehen. Das geht, wenn du eben deine Geheimnisse vor Gott bringst und ihn dann um Vergebung bittest. Und wenn Gott bei dir einzieht, dann zieht klarerweise der Herr der Welt ein, der König. Es ist klar, dass du dich dann an seine Worte hältst, wie Jesus da sagt, und dass das Leben dann anders wird. Also das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen. Dieses Leben mit Gott. Und für alle, die einfach mehr über Gott wissen wollen, ja, wie er ist und was er tut, lies die Bibel. Und wenn du Gottes Stimme laut hören willst, dann lies die Bibel laut vor, dann hörst du sie. Für alle, die jetzt eher noch eine knappe Darstellung wollen, weiß nicht genau, habe ich immer so ein grünes Heft dabei, wo es um Jesus geht, das ist knapp und kurz erklärt, was die Bibel über Jesus sagt und wie das alles zusammenhängt. Aber uns allen wünsche ich das natürlich, dass wir das erleben, was Jesus sagt. Ich lebe in ihnen. Ich lebe in ihnen, sagt er. Das wünsche ich mir so, dass wir das erleben. Und dadurch sollen alle erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat und dass Gott die, die zu Jesus gehören, ebenso lieb hat, wie er Jesus lieb hat. Und das wünsche ich uns, dass uns das immer tiefer reinsinkt. Das waren meine Bemerkungen zu diesem Film. Danke, dass ihr gekommen seid. Und ich bin echt schon gespannt auf eure Kommentare oder Fragen oder Anmerkungen. Ich bin mit dem fertig, was ich sagen wollte. Und jetzt würde es mich interessieren, was ihr sagen wollt. Ja. Und das habe ich auch damals, wo das Buch rausgekommen ist, habe ich auch von manchen Leuten gehört, die haben gedacht, da beschreibt jemand, was er wirklich selbst erlebt hat. So wie ein Tatsachenbericht. Und das ist natürlich überhaupt nicht wahr, sondern der Autor wollte auf die Art, das war überhaupt nicht zur Publikation, zur Veröffentlichung gedacht, sondern er wollte einfach das für seine Kinder schreiben. Er wollte ihnen irgendwie auf die Art nahebringen, wie er Gott sieht. Und das ist auch nicht jetzt so, seine Aufzeichnungen sind nicht so eins zu eins veröffentlicht worden, er hat auch Mitarbeiter gehabt, die ihm auch dann bei der Veröffentlichung geholfen haben. Aber es ist in der Tat eine Geschichte. Das heißt jetzt aber nicht, dass da keine jetzt Theologie drinnen ist, dass da keine Aussagen drin ist, wie die Macher der Geschichte sich tatsächlich Gott vorstellen. Und da müssen wir halt auch immer wieder schauen, was ist da hilfreich, was ist da vielleicht nicht so hilfreich und wo führt das hin, wie wirkt es bei mir? Geschichten haben ja das Interessante, dass sie wirken, tiefer wirken, als wenn man nur jetzt eine Liste von Aussagen herunterliest. Ja, das ist als Geschichte gedacht. Es wird zum Beispiel auch verglichen worden mit der Pilgerreise. Das ist auch so ein christlicher Klassiker, das ist auch so eine Geschichte, wo ein ein Mensch jede Menge Sachen erlebt, die aber auch nicht wirklich passiert sind. Und der begegnet dann auch so ähnlichen Figuren wie der Weisheit und so. Ja. Vielleicht nicht ganz in der literarischen gleichen Liga, aber so verglichen worden schon. Toll. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ja, das ist in dem Film, wird das auch thematisiert. Eben das, es geht ja natürlich um das Leid. So eine Hauptfrage, das haben wir in dem Ausschnitt auch gesehen, wo ist Gott da und was macht Gott da? Und eine andere Art, wie das Thema behandelt wird, ist auch ganz interessant, dass die Kinder, wo sie auf den Campingausflug fahren, hören Sie die Geschichte, wie dieser Wasserfall entstanden sein soll. Und zwar ist es so, dass da eine Indianerprinzessin, oder da war ein Indianerstamm, der irgendeine schreckliche Krankheit gekriegt hat, und es wurde dann irgendwie bekannt, jemand muss sein Leben opfern, der unschuldig ist, und dann werden die anderen wieder gesund. Und die Tochter des Häuptlings ist dann freiwillig von der Klippe gesprungen, da ist heute der Wasserfall, und dadurch wurden die Leute wieder gesund. Und da denkt man natürlich gleich ans Evangelium, man denkt gleich, dass Jesus unschuldig gestorben ist für die Menschen, um sie zu heilen von dem größten Problem, das sie haben, nämlich losgelöst von Gott in den Tod zu gehen. Aber es ist ganz interessant, weil die Tochter fragt dann, muss ich auch von einer Klippe springen? Und sie fragt ja, sie zeichnet dann diese Szene und sie fragt den Vater, was für eine Farbe soll das Kleid von der Prinzessin haben? Und er sagt, rot, so wie deines. Und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann könnte man jetzt die Aussage von dem Film auch so verstehen, dass tatsächlich die Tochter von der Klippe gesprungen ist, damit der Mac wieder zurückfindet zu seinem Glauben an Gott. Durch dieses ganze tiefe Leid mit seiner Tochter ist es zu dieser Auseinandersetzung gekommen, die ihn dann schlussendlich wieder heimgebracht hat zu Gott, weil er davor überhaupt nichts mehr von Gott gehalten hat, schon bevor sie weg war. Ja, also das ist also etwas, was der Film gut rüberbringt. Du als Mensch hast du nie die ganze Geschichte immer im Überblick und du weißt überhaupt nie, was aus den ganzen verschiedenen Menschen wird und Situationen wird, was Gott da draus macht oder nicht draus macht. Das wissen wir nicht genau. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das ist ja so ein Zitat aus der Bibel, das irgendwo steht. Wisst ihr das, Wolfgang? Du hast das vielleicht auswendig? Ja. Okay, da steht mal das genau. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Ja, jetzt warte noch auf mehr Kritik oder irgendwas. Du hast den Film auch angeschaut, oder? Ja, das ist eben auch so. Im Film anders wie im Buch habe ich es sehr gut gefunden. Aber sag das mal. Ja, genau. Wie schön das ist. Ja. Aber da wohl an der Stelle, wo sie die giftige Wurzel ausgraben, also es sind viele gute Details drinnen. Wo sie die giftige Wurzel ausgraben, da entsteht dann auf einmal dieser wunderschöne Baum. Ich glaube, wo die ganzen Schmetterlinge wegfliegen oder so. Also es sind zwar sehr schöne Bilder jetzt. Manche sagen halt dann kitschig. Aber ich habe es schön gefunden. Ja, genau. Genau, und eben, dass er das niemals für sich allein könnte. Das ist ja. Man, vielleicht ist das einfach bei dem Film ist es sicher auch so, dass wir das auch hineinlegen, was wir gern sehen wollen. Jetzt bin ich total von der Bibel geprägt und jetzt sehe ich das natürlich so, aber er hätte es nie selber können, den Marienkäfer fliegen lassen. Er hat den ganzen Weg daher vorher gebraucht und er hat Gottes Hilfe dazu gebraucht, dass das möglich geworden ist. Und eben dieses Detail, das du da erwähnt hast, das habe ich so gut gefunden, weil nämlich im Buch ist es nicht so. Da begegnet man halt Gott in der Hütte und er ist irgendeine afroamerikanische Frau, soweit ich mich erinnern kann. Aber im Film sieht man am Anfang seine Vorgeschichte, seine schreckliche Kindheit, und da ist diese Nachbarin, die ihm Apfelkuchen gibt. Und das ist die gleiche Schauspielerin. Und da denke ich mir, der Film sagt halt jetzt, Gott zeigt sich jetzt in dieser Gestalt, weil anders würde es nicht schaffen. Es gibt keine andere Person, die in dieser schrecklichen Situation damals so Liebe gezeigt hat. Das steht im Buch. Ja. Genau. Ja, eben, das ist klar, Gott ist keine Frau, so ist es, Punkt. Aber da denke ich ja an so einen Typen, der hat auch von Gott was erzählt, drei Geschichten gehabt, und einmal war Gott ein Hirte, ein Mann, einmal war Gott der Vater mit Söhnen und einmal war Gott eine Frau, die eine Münze gesucht hat im Haus. Boah, das regt uns dann nicht so auf. Der Film regt uns schon auf. Aber das ist halt so. Gleichnishaft muss man das wahrscheinlich einordnen. Außer man will es. Ich kenne Leute, die das da eben sehr kritisch sehen und die sagen, das ist ganz schlecht und da muss man vorsichtig sein. Und da muss ich sagen, ja, wenn jetzt jemand anfängt zu denken, Gott ist eine Frau, dann war das natürlich schlecht. Dann war es schlecht. Gott ist keine Frau. Aber sich vorzustellen, dass Gott sich irgendwie so erniedrigt, damit er uns auf unserer Ebene begegnet, und in dem Film wird das halt so dargestellt, das ist kein unbiblischer Gedanke, weil das ist ja in der Bibel drin, dass Gott sich klein macht, erniedrigt, Knechtsgestalt annimmt, ja, Mensch wird, damit er uns als Mensch auch begegnen kann. Ja. Ja, da sind viele gute Details noch drinnen, die mir beim zweiten Mal sicher noch mehr auffallen werden. Da sind sie sich begegnet. Oder bei der Weisheit hätte er seinen Vater in die Hölle geschickt, wo sie ihn so gefragt hat, was ist mit dem und dem und dem? Soll der leben oder sterben? Genau. Und da würde ich jetzt eben, wenn ich den Film nochmal anschaue, würde ich genauer hinhören und schauen. Das wird nämlich am Buch kritisiert und ich möchte gerne wissen, wie sie es im Film umgesetzt haben. Sagt er da irgendwann mal, dass es ihm leid tut? Also jetzt der Mac, sagt der Mac irgendwann mal, dass es ihm leid tut, dass er seinen Vater ermordet hat. Das weiß ich nicht mehr. Ja, das ist jetzt die Frage, ob jemand erlöst werden kann, ob jemand gläubig sein kann, der später sich so schrecklich fehlentwickelt, sagen wir es mal so. Ob der dann sein Heil verloren hat. Das weiß man ja nicht, was mit dem Vater wirklich war. Aber mich jetzt interessieren, ob der sich irgendwann mal entschuldigt hat. Der Vater entschuldigt sich beim Sohn, aber der Sohn beim Vater? Weiß ich nicht. Genau. Und das sagt er, das kommt im Film sogar einmal vor. Da reden sie doch drüber, du weißt doch eh schon alles, was ich sagen will. Warum fragst du da? Weil sie ihn halt so fragen, wie es ihm geht und so. Und da sagt Gott, ja, ich möchte es einfach gern von dir selber hören. Und genauso ist es auch mit Schuld. Deswegen hat ja Jesus im Vaterunser gesagt, dass wir sagen sollen im Gebet, vergib uns unsere Schuld. Aber wenn Gott das schon weiß, was meine Schuld da ist, wie meine Einstellung ist, soll man es trotzdem sagen. Es ist Gott schon trotzdem wichtig. So. Ja. Nein, also ich habe es einfach jetzt. Wenn ich von der Bibel herkomme, dann kann kein Mensch in den Himmel kommen, weil ich dem vergib. Sondern jeder Mensch kommt in den Himmel, der sich von Jesus retten lässt. der ihn liebt, bei dem Jesus angezogen ist. Aber deswegen habe ich das, weil ich nicht auf die Idee gekommen, aber vielleicht ist das auch im Film die Aussage. Das kann ja sein. Ich glaube nicht, dass der Film in allem recht hat oder so. Aber ich habe da sofort das so verstanden, aha, die sagen, dass dieser Vater als vielleicht als Kind oder als Jugendlicher Jesus sein Herzenstür aufgemacht hat und dass der dann eingezogen ist. Aber dass er ihn irgendwie in ein Seitenzimmer abgedrängt hat und als Schweinehund weitergelebt hat, was wirklich ein arger Typ war. Und vielleicht wollten sie das sagen. Aber das wissen wir nicht. Das ist sicher eine Sache, wo man gut drüber diskutieren kann. Ja, genau. Ja, hat sonst noch jemand eine Idee oder einen Kommentar? Dann würde ich sagen, danke, dass ihr gekommen seid. Und es gibt noch was zum Trinken und zum Knappen. Und ich würde gern ausnahmsweise mal so einen Abend mit einem Gebet abschließen. Ist das okay? Okay.